Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
2025 ist ein paar Tage alt und eines steht fest. Wir können so nicht weitermachen. Mit riesigen Plastikbombern über die Weltmeere segeln, Motorenlärm verursachen, zu weit entfernten Revieren fliegen. Der Planet leidet unter uns. Wir können aber auch nicht immer zu Hause abhängen und auf alles verzichten. Was ist also die Lösung? Daniel Rösler tüftelt an den Lösungen. Daniel kennt man, wenn man Serien wie Cobra 11, den Tatort oder Soko Kitzbühel guckt. Daniel ist aber auch Segler, Filmproduzent und Visionär. Seit Jahren plant er einen Katamaran, auf dem er leben, arbeiten und um die Welt segeln kann. Daniel, erstmal herzlich willkommen zum Podcast der Yacht.
Hallo Tim.
Hi. Du planst seit Jahren ein Boot, idealerweise aus recyceltem Alu. Unter Deck sollen eigentlich nur Naturfasern verbaut werden. Und du möchtest einen vertikalen Garten für frischen Salat oder Sprossen anbauen. Wie alternativ kann man den eigentlich bauen? Oder ist das alles so eine, von außen gesehen, so eine halbe Mogelpackung? Oder geht's echt alternativ?
Sehr schön, dass du darauf eingehst. Es ist eben keine Mogelpackung. Es wäre sehr einfach, daraus eine Mogelpackung zu machen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Beispiele, wo man sieht, wie Mogelpackungen verbaut werden. Aber darum geht's mir nicht. Mir geht's nicht darum, einfach nur irgendwie ein neues Boot zu bauen und der coolste Hecht im Karfunterteich zu sein oder mit viel Geld zu verdienen.
Bist du ja schon als Schauspieler.
Vielen Dank für die Blumen, aber glaube ich nicht, aber Dankeschön. Nee, mir geht's wirklich darum, Alternativen aufzuweisen. Mir geht's auch darum, zu zeigen, was geht. Und ich bin jetzt wirklich schon ein paar Jahre dabei und bin auch durch wirklich viele Höhen und auch richtig krasse Tiefen gegangen mit diesem Projekt. Weil Menschen finden es generell erstmal toll, aber wenn du dann wirklich ernsthaft was verändern möchtest und was anders machen möchtest, dann verliert man ganz viele Leute auf dem Weg, die in dieser Branche vor allem arbeiten, weil sie halt sagen, ist ja schön, dass du das machen willst, aber damit kann ich kein Business machen. Wenn man das erstmal so angehen würde, dass sich vielleicht in 4, 5, 6, 7 Jahren daraus ein tolles Business ergeben würde. So viel Durchhaltevermögen haben wenig Leute oder so viel visionäre Kraft haben wenig Leute. Mhm. Ich gebe nicht auf und ich bin weiterhin daran, dass man diese Vision umsetzt. Und ich weiß mittlerweile durch all die Jahre Erfahrung jetzt auch mit den unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlichen Firmen, mit unterschiedlichen Beispielen, die es auch schon gibt, dass es geht. Man kann wirklich anders bauen. Man kann mit vielen kleinen Raffinessen und vielen Techniken, mit wirklichem ernsthaften Umdenken und mit sehr viel Willenskraft und Durchhaltevermögen, kriegt man es hin.
Du möchtest ein neues Boot bauen. Also da ist schon mal meine erste Frage. Warum nimmst du dir nicht einfach irgendeinen alten 50-Fuß-Katamaran, der ausrangiert wurde, peppelst den auf und nutzt den? Wäre das nicht generell für die Umwelt besser? Weißt du, das ist so wie bei Elektroautos. Bevor ich mir einen Tesla kaufe, kaufe ich mir lieber einen alten Schrott-Toyota und mache den nochmal fit. Und ich habe eigentlich der Umwelt was Gutes getan.
Du hast absolut recht, Tim. Und ich bin auch in den letzten Jahren oft an den Punkt gekommen, dass ich eigentlich gedacht habe, meine Güte, warum machst du das überhaupt? Warum willst du das überhaupt? Geh einfach deinem Job nach, sei doch einfach Schauspieler, kauf dir dieses Boot, wie du schon sagst, und bau das halt um und mach's nachhaltig. Völlig richtig. Und wer weiß, vielleicht ist das irgendwann nochmal eine Option, auch nochmal als Beispiel oder als Upcycling- oder Recycling-Projekt, who knows. Aber tatsächlich ist es mir so wahnsinnig schwer gefallen. Du weißt gar nicht, wie viele Tage. Ich bin, glaube ich, App-Nutzer Nummer 1 von diversen Verkaufsplattformen für Schiffe weltweit. Wie viele Tage, Wochen, Monate meines Lebens ich investiert habe in die Suche nach so einem Schiff. Und es ist überhaupt gar nicht einfach, weil wir versuchen natürlich wirklich diese eierlegende Wollmilchsau, die früh lossegelt, ja, also auch wirklich gute Performance hat, damit man die Motoren so wenig wie möglich benutzen muss, genug Fläche hat, aber nicht gleichzeitig irgendwie ein Bomber ist, der überhaupt nicht fährt, eine tolle Segelfläche hat, mit der man auch wirklich viel segeln kann und gut segeln kann, dann auch so konstruiert ist, dass er umbaufähig ist, ja, also Monohals oder Multihals, und dann aus Materialien besteht, die noch in meine Vorstellung passen. Aber da gibt es eigentlich nur 3 Stück, und das ist Holz, Alu und Stahl. Bei Stahl muss man schon wieder lackieren und machen und tun, das gegen Korrosion schützen. Bei Alu habe ich jetzt gelernt, meine Vision von dem Alu-Schiff ist definitiv gut, weil man muss es definitiv nicht lackieren, hat aber damit zu tun, ist die Kiste gut geschweißt? Ist sie beulig? Muss man sie doch spachteln und lackieren? Das heißt, dieses Boot zu finden, ja, was wirklich mir die Grundlage bietet, ein tolles Recyclingprojekt daraus zu machen, ist so wahnsinnig schwierig zu finden. Und ich habe sie in all den Jahren nicht gefunden. Wie gesagt, ich gucke immer mal wieder und denke, ah, vielleicht ist sie ja doch da draußen. Aber ich finde sie einfach nicht. Das war auch der Grund, wieso ich in erster Linie gesagt habe, ich glaube, man muss ans Drawing Board und wirklich dieses perfekte Boot, nenne ich es mal, diese perfekte Produktions-, Forschungs-, Abenteuerplattform muss man, glaube ich, mit diesen ganzen Ideen, die man hat, einfach selber hinstellen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin ein ganz großer Freund von ernsthaftem Recycling. Ich habe das Motorrad, das ich bei mir zu Hause stehen habe, ist ein recyceltes altes Motorrad. Ja, das ist genauso alt wie ich. Das Auto, das ich fahre, also den Camper, den wir haben, der ist auch gleichzeitig mein Haus ist oder unser Haus ist, der ist auch genauso alt wie ich. Er ist auch, also alles, was wir im Endeffekt so benutzen im Leben, ist alles eigentlich recycelt. Natürlich würde da ein recyceltes Boot wirklich gut reinpassen.
Hattest du ja auch schon. Ne? Du hattest ja auf einem alten Boot auf dem Rhein gelebt, bis es dir dann irgendwann, ich glaube, unterm Arsch wegfaulte. Ne?
Also ich habe es umgebaut, das fand ich richtig. Es ist immer wieder natürlich, weil die Substanz sehr schlecht war, es ist immer wieder ein bisschen gefault. Aber ich habe es tatsächlich abgegeben, weil es nicht das Schiff war, was ich im Endeffekt für mein weiteres Tun und Schaffen brauchte, weil es war ein Motor, so ein Motorschiff für Flüsse und ich wollte immer aufs Meer. Und da braucht man so eine Kiste halt nicht. Deswegen ist sie auch wieder einen neuen Besitzer und eine neue Besitzerin weitergegeben worden, die darauf dann viele Jahre jetzt gelebt haben. Und das Schiff steht, glaube ich, immer noch in Köln.
Echt auch schön.
Ja, ich hatte es schon mal, ich hatte ein gebrauchtes Boot, weiß auch dementsprechend, dass es im Endeffekt genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Arbeit ist, als jetzt die Hutu zu bauen. Und so kam ich, wie gesagt, drauf zu sagen, hey, wir müssen das Projekt, glaube ich, machen.
Lass mal ganz kurz auf diesen Namen kommen. Also ich habe überall gegoogelt und habe natürlich irgendwie verschiedene Sachen gefunden. Also kommt der Name von Hu wie Hunsrück, weil du aus der Region kommst? Und Chu, ist das ein Ort in Malibu, Kalifornien, wo du surfen gelernt hast?
Absolut, ist das Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch.
Ah, das ist richtig, okay.
Es ist ein Made-up-Name von mir, bestehend aus, genau was du gerade gesagt hast, Hunsrück, meiner Heimat, meinen Wurzeln, dem Ort, an dem ich alles gelernt habe, was ich so kann, was Handwerk betrifft und was Ehrlichkeit und Handfestigkeit angeht. Und wo, wie gesagt, meine Vergangenheit und meine Wurzeln liegen, wo meine Familie auch immer noch wohnt. Und dann Chumash Land, also Chumash Native Americans, die die Küste von Kalifornien, bevor der weiße Mann kam, besiedelt haben. Diesen Tribe gibt's immer noch und ich habe tatsächlich einige sehr, sehr gute Freunde, die Teil des Tribes sind, die mir im Endeffekt alles beigebracht haben und überhaupt nicht wusste, als ich da in Malibu aufgeschlagen bin und zum ersten Mal surfen war. Und die haben mir das beigebracht. Also sie haben mir die Wertschätzung für den Ozean beigebracht. Sie haben mir die Kultur dahinter beigebracht, die was Mutter Erde, Vater Ozean, die Fische im Wasser, was es überhaupt alles bedeutet, was es auch für ein higher meaning hat. Und es ist Teil meiner Zukunft geworden. Und so ist es dieser Name Hutu, es ist die Verbindung zwischen meiner Vergangenheit und der Zukunft und was der Wertschätzung allem gegenüber und vor allem dem Meer. So ist der Name entstanden.
Ja, das ist schön. Konnte dieser Tribe oder waren das Surfer, bevor die Weißen kamen oder haben die das von den Weißen adaptiert?
Tatsächlich haben Chumash Native Americans nichts mit Surf zu tun.
Nee, das gab's nur auf Hawaii.
Das gab's nur auf Hawaii, genau. Das war ein Sport oder ein Zeitvertreib der Könige, die, weil sie im Paradies gelebt haben, ja, wenig zu tun hatten, das Essen ihnen in den Mund gewachsen ist und deswegen anfangen konnten zu surfen, tatsächlich. Also ein rein privilegierten Zeitvertreib. Aber in Kalifornien waren die oder sind die Chumash Natives. Man muss immer sagen, dass es sie definitiv noch gibt. Da leben sie auch, mein Kumpel vor allem, der Marty legt da sehr viel Wert drauf. Es war einfach ein Volk, was die komplette Küste besiedelt hatte und die Inseln vor Kalifornien, Channel Islands und so weiter, auch besiedelt hatte und im Endeffekt von und mit dem Meer gelebt hat und sehr, sehr nah an der Küste gelebt hat. Und wie gesagt, sie bauen jetzt Stück für Stück so ein paar Centers wieder auf. Also es gibt sie definitiv noch und sie versuchen mit aller Kraft diese Kultur wieder an junge Native Americans und auch noch an junge weiße Amerikaner und Amerikanerinnen weiterzugeben.
War stark. Okay, zurück also zu Hutu, deinem Bootsprojekt. Du hast jetzt sogar gefunden, wie man ganz gutes, recyceltes und recycelbares Alu herstellen kann und verbauen kann. Erzähl uns mal, woraus es bestehen wird und was du so planst.
Also generell basiert ja dieses Boot im Endeffekt auf Müll, Schrott und schon gebrauchten Sachen. Damit kommen wir der ganzen Idee, die ich hatte, eben nichts Neues zu bauen, sondern wenn man schon etwas Neues baut, alte, schon benutzte Materialien zu nehmen. Mhm. Angefangen mit Aluminium. Ich habe mich intensiv in das Thema Aluminium eingelesen, alle Schwächen von Alu natürlich angeschaut und mit in die Auswahl des Materials mit einfließen lassen. Bin aber zum Schluss gekommen, dass Alu wirklich für mein Vorhaben das perfekte Material ist, weil es sehr robust ist. Es ist ein altbewährtes Material. Das heißt, seit vielen Jahrzehnten arbeiten Menschen mit diesem Material, kennen sich damit aus. Und es hat sich vor allem für Arbeitsschiffe und hochbelastete Schiffe bewährt.
Ja, und es hätte sich auch durchgesetzt überall, wenn es nicht so teuer wäre. Und so schwer zu verarbeiten, weil Alu-Schweißen ist halt echt eine Kunst.
Ich glaube tatsächlich Zweiteres. Also es ist, das Material selber ist überhaupt nicht so teuer. Ich habe mich auch sehr gewundert. Ich dachte eigentlich, dass das viel teurer wäre. Mhm. Muss ja sagen, also so eine Carbon-Schleuder zu bauen oder auch ein wunderschönes Naturfaserschiff. Also du kannst auch ein Naturfaserschiff bauen, ja. Das ist auch, das würde auf jeden Fall teurer werden würde. Auch ein Stahlschiff ist nicht billig. Ein GFK-Schiff mit Schaumkern, Vakuum infusiert, ist auch definitiv nicht billig. Und das Material selber, das Alu, ist nicht so teuer, aber du hast völlig recht, die Verarbeitung ist, also die Preise für Verarbeitung von Alu sind wahnsinnig unterschiedlich. Du kannst nach Fernost gehen, da ist es sehr, sehr günstig. Du kannst auch nach Afrika gehen, das ist auch günstig. Du kannst es aber auch in Europa machen, wo die Qualität natürlich nicht überall, aber in vielerlei Orten sehr, sehr, sehr hoch ist, die Verarbeitung. Mhm. Da ist die Verarbeitungstechnik klasse, aber natürlich dementsprechend auch teuer. Das Grundprodukt, den Casco zu bauen, ist teuer, aber das Tolle daran ist wirklich, dass ich über diese Jahre jetzt auch gelernt habe, dass meine Idee, aus einer alten Cola-Dose, einer alten Autofelge, ein Boot zu bauen, also aus dem alten Schrott, wirklich zu 100%, ein bisschen Beimischung von ein paar Mineralien, aber keinem Primäralu, ein neues Boot zu bauen. Es geht.
Das ist schon mal Wahnsinn. Ja, das ist perfekt.
Und im Endeffekt, wenn du ein altes, also wenn ich bräuchte für unser Boot im Moment so roundabout 7 Tonnen, 8 Tonnen Aluminium, ja, also für die Huchu 50, bräuchten wir das an Material. Wenn ich das in 5083er Aluminiumlegierung, also in Bootsaluminiumlegierung zur Verfügung hätte, altes Schrottmaterial, könnte ich das zu 100% einschmelzen und daraus das neue Material für unsere Huchu 50 machen, mit einem ganz geringen Allergieaufwand. Weil du musst das Aluminium nicht mehr herstellen aus Bauxit mit dem sehr langen, sehr stromaufwendigen Grundprozess, sondern du kannst es durch das Einschmelzen, wirklich wie Stahl auch, du schmelzt es runter, machst es flüssig. Es ist natürlich eine Wissenschaft für sich, aber du bringst es nachher in Barren und schraubst es runter auf Platten und du hast daraus ein Schiff. Also dieses Prinzip, dass du aus Müll, aus Second Life Material wirklich nicht downcyclest, sondern 1:1 recycelst, sogar upcyclest. Also eine Cola-Dose zu einem Boot ist definitiv ein Upcycling. Das bietet mir dieses Material Alu. Ich möchte eigentlich gar keine Werbung für Alu machen, aber es ist wirklich in diesen ganzen Recherchen und so immer wieder dahin gelaufen, dass das wirklich ein tolles Material ist, was es, wenn es so benutzt wird, wenn es als edles Produkt genutzt wird, nicht einfach nur als Wegwerfprodukt, dann ist es ein wahnsinnig tolles Material und für den Bootsbau echt klasse geeignet. Und man sieht es ein bisschen, also wenn du dir gebrauchte Boote anguckst in Alu, wenn die toll verarbeitet sind und sind 40 Jahre alt, die kosten immer noch genauso viel wie vor 40 Jahren, wenn nicht noch mehr mittlerweile.
Wo kann man denn so Alu herstellen? Also wo gibt es denn die Möglichkeit, dass du das wirklich so upcyclest, dass du es am Ende wirklich gut verarbeiten kannst und gut benutzen kannst?
Man kann es hier in Deutschland machen. Das ist toll. Man kann es in Deutschland machen, man kann es in Norwegen machen, man kann es gibt auch Möglichkeiten, es in Brasilien zu machen. Europa ist ein toller Ort. Das habe ich auch über die letzten 1,5 Jahre gelernt. Vor allem tatsächlich Deutschland. Ich weiß, wir stecken alle in der Krise und alle stecken ein bisschen in den Kopf, in den Sand.
Ja, ist auch viel eingeredet, die Krise, ne?
Absolut. Ich muss wirklich sagen, was hier Menschen machen können, die Standards, die Umweltstandards, die es hier gibt, unter denen natürlich Firmen auch leiden und Menschen leiden, die was versuchen umzusetzen, was zu machen. Das ist wahnsinnig schwierig unter diesen Umweltstandards, einfach mal jetzt schnell was zu machen. Aber ich muss dir sagen, was ich auch gesehen habe, die Firmen, die ich mir angeschaut habe in den letzten Jahren, was hier in Europa möglich ist, vor allem was Alu angeht. Alu wirklich zu nehmen, den Schrott zu nehmen, zu häckseln, klein zu machen, einzuschmelzen und daraus wieder tolles neues Alu zu machen und nicht die schwarze Qualmwolke oben raus zu ballern. Ja? Das ist hier möglich, weil wir genau diese Umweltstandards haben. Wie gesagt, die Norweger sind wahnsinnig fortschrittlich. Die haben dazu noch grüne Energie bis zum Umfallen aus Wasserkraft und Windkraft. Man muss gar nicht so weit fahren. Ganz im Gegenteil. Man kann genau hier bleiben, um so ein Alu zu finden. Im Endeffekt ist Aluminium, alles, was wir den ganzen Tag lang anfassen, ist wahrscheinlich schon zu einem sehr großen Prozentsatz recycelt. Weil es ist ja nicht so, dass wir nur primär Alu, nur brandneues Alu in die Hände bekommen, sondern Alu und auch diese Industrie, die sind da, dass sie, weil die natürlich auch Energie sparen müssen, versuchen immer mehr Recycling zu machen und immer mehr mit einzumischen. Das große Problem ist tatsächlich, dass man gar nicht so viel Schrott beikriegt, wie man im Endeffekt neues Alu braucht. Weil der Schrott oft nach Fernost geht, nach China geht, wo er sehr günstig natürlich weiterverarbeitet werden kann. Aber also die Möglichkeiten gibt es alle, technische Möglichkeiten, die gibt es auch. Ich habe mir das so erträumt, ich habe es mir ausgedacht. Ich bin Schauspieler, ich bin jetzt, wie gesagt, kein, ich habe das nie studiert, diesen technischen Beruf, aber es war mein Traum und das ist meine Vorstellung. Und ich muss sagen, diese Vorstellung ist nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sondern das geht.
Ja,
und ich glaube, je mehr man das abfragt, das ist bei allem so. Das sehen wir jetzt gerade bei der Solarenergie, bei Batterien. Je mehr abgefragt wird, desto weiter gehen die Preise auch nach unten. Je mehr Leute nachfragen nach recycelt, ernsthaft recyceltem Material, low energy material, je mehr da nachgefragt wird, je mehr wird es auch geben und je mehr wird auch der Preis nach unten gehen.
Ja.
Wie bei allem. Es muss nur abgefragt werden.
Genau. Vielleicht bist du, habe ich auch schon überlegt, vielleicht bist du so ein bisschen zu früh, aber das ist eigentlich typisch für Visionäre, dass in 10 Jahren Alu völlig anders zu verarbeiten ist, zu bekommen ist und dass es dann leichter wird. Kann ja auch sein, ne?
Das wird bestimmt so sein. Also auch diese Industrie, die ist zwar alt bewährt, ja, und da gibt's die Entwicklungen sind eigentlich, man denkt immer, es ist so abgeschlossen, aber es ist nichts jemals abgeschlossen und es geht nichts zurück, sondern es geht immer alles nach vorne. Ja. Sachen entwickeln sich weiter. Es muss noch mehr benutzt werden. Ja. Was ich nicht gut finde, ist, dass so Wegwerfartikel irgendwie aus Alu gemacht werden. Das ist, finde ich, das Material an sich ist viel zu wertvoll, um einfach so Krempel draus zu bauen oder auch Alu zu verbauen in bestimmten Sachen, wo Gewichtsersparnis zum Beispiel gar nicht relevant ist. Finde ich auch schwachsinnig, da könnte man Stahl nehmen. Aber wenn es um Leichtigkeit geht, wenn es um Biegsamkeit geht, wenn es um bestimmte Festigkeiten, Durability, nicht korrodierendes Material geht, oder dann ist Alu wirklich, da sollte es mehr benutzt werden und da sollte es auch wirklich gezielt mehr promoted werden, dass man dieses Material benutzen kann. Oder als Schiffsbau, wie gesagt, finde ich Nummer eins. Ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt und alles, was ich so gesehen habe, ist, solange es nicht lackiert ist. Was ich nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich euch verstehen.
Aber ich kenne den Grund mittlerweile. Ich dachte auch am Anfang, meine Güte, warum lackiert ihr denn diese wunderschöne Alukiste hier? Warum macht ihr das? Ich weiß es mittlerweile, wieso das so ist.
Erzähl.
Das ist die Verarbeitung. Ich würde sagen, zu 95% in 95% der Fälle, die ich so gesehen habe, ist es einfach so, dass wenn du Alu schweißt, das ist wirklich eine Kunst für sich. Ja, also das ist ein wahnsinnig schwieriges Material zu schweißen per Hand. Und Alu verbiegt sich. Unter Hitzeeinfluss verändert es die Form. Und wenn du jetzt dünnes Material in der Außenhaut zum Beispiel hast und die Leute schweißen das, ja, und schweißen vielleicht ein bisschen zu lang an einem Punkt, dann verbiegt sich es immer mehr. Oder wenn die Technik des Aufbaus der Schweißarbeit nicht ganz richtig ist, dann verbiegt sich das. Und wie die Beulen, die du nachher hast, oder die Dellen praktisch, die gleichst du dann mit ganz stinknormalem Spachtel, also wie beim Auto auch. Wenn du eine Karosse verspachtelst, dann spachtelst du halt die Dellen, spachtelst du voll und dann machst du einen schönen Lack drauf. Dann sieht die Kiste von außen wunderschön und glatt aus. Dann muss ich sagen, dann hast du auch da das Material eigentlich falsch eingesetzt und dann könntest du, dann kannst du schon fast ein Plastikboot bauen, weil dann hast du Alu, Spachtelmasse, Lack. Das sind drei Materialien, das ist auch nicht gut.
Aber weißt du, da spielt auch so eine Problematik rein, dass die Überperfektionierung unserer Welt, warum nicht ein paar Dellen drin haben? Und das ist das, alles muss immer noch perfekter werden und noch weitergehen. Und wir sind sowieso schon so überzivilisiert, jetzt sind wir auch überperfektioniert. ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Ja, an unserem Mindset müssen wir ansetzen, zu sagen, es ist okay, wenn ein Boot Dellen hat. Mein Gott.
Ja, das ist eine sehr coole Perspektive, die du da gerade an den Tag legst. Die feiere ich sehr. Ich habe wirklich sehr viel Freude an Unperfekten. Mhm. Also ich habe vorhin das Wort noch gesagt, das perfekte Boot. Deswegen habe ich extra gesagt, in Anführungszeichen, mhm, das perfekte Boot. Ich finde eigentlich auch, ich habe ganz großen Spaß und viel Freude an unperfekten Sachen, weil sie wahnsinnig viel Schönheit bieten, sie erzählen eine Geschichte. Mhm. Natürlich versuche ich jetzt nicht, die Uchu hinzustellen und die sieht jetzt aus wie ein Eimer bunte Knete. Das wäre auch,
nee,
ich wär bestimmt nicht,
nee,
toll.
Man muss da so eine gute Mischung finden eben, ne?
Man muss eine gute Mischung finden und man muss das Leben zulassen.
Ja.
Das ist eine große Sache, die ich so gelernt habe. Also ich sehe, du bestimmt auch, man hat die ein oder andere Falte oder die ein oder andere Narbe am Körper und zu allem hast du eine Geschichte zu erzählen. Egal wie schlimm es war oder wie schlimm es ist, ist es irgendwie gut, dass man es überlebt hat und kann dann dahin zeigen auf die Narbe und dann sagen, ja, habe ich durchgemacht. Mhm. Beim Boot sehe ich es ganz ähnlich. Ja, also wenn du so alte Aluschiffe siehst, also Arbeitsschiffe oder auch alle alte Alusegler, die schon ein paar Mal um die Welt gefahren sind, ja, die haben eine Delle da, die haben einen Kratzer da, die haben, was weiß ich, eine Macke da.
Ja, ist schön.
Du siehst, das ist ein lebendiger Gegenstand und nicht so eine tote weiße Plastikkiste oder so eine perfekt lackierte Kiste, sondern das lebt und es arbeitet und solange es sicher ist, ist das, finde ich das total klasse. Und deswegen wird unser Schiff, egal was es ist, egal wie es nachher ist, wenn es auf dem Wasser ist, es wird auf jeden Fall nicht lackiert, nicht gespachtelt. Es muss blank sein. Ich will auch sehen, wie das Material selber, das Alu, es gibt eine kleine Korrosionsschicht obendrauf, deswegen wird es ja so matt.
Ja.
Ja. Also diese natürliche Schutzschicht, die möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wie sich es abreibt an manchen Stellen. Andere Leute sagen, das ist dann dreckig oder sieht nicht so schicki aus. Ich muss aber auch echt sagen, ich bin nicht der, was weiß ich, andauernd im Yachthafen rumhängt und dann Shampoos säuft. Das bin einfach nicht.
Nee, natürlich nicht.
Sondern ich habe immer mich orientiert an Leuten, die Abenteuer erleben, die draußen sind, die Welt entdecken, die was verändern. Und das sind meistens die Leute, die Sachen erleben.
Ja, genau.
Da gehört ein bisschen Roughness dazu und das kann man ruhig sehen.
Ich habe jetzt eben schon erzählt, dass du auch innen natürlich Naturfasern verbauen willst, aber auch einen vertikalen Garten bauen, so für frischen Salat. Da habe ich mich gefragt, also ich bin schon über viele Ozeane geschippert und meine längste Strecke war mal von Panama nach Tahiti, 5 Wochen nur Wasser. Und da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt keinen Salat vermisst, weißt du, wo ich immer sage, ja, dann fährst du halt nach Tahiti und dann kriegst du wieder Salat. Wie wichtig ist dir, dass das geht? Oder das ist auch nur ein Beweis dafür, dass man es eben machen kann?
Also mir ist es wirklich wichtig tatsächlich. Ich würde das nach 5 Wochen echt krass vermissen. Und ich möchte nicht bis Tahiti warten. Vor allem, wenn ich weiß, dass es geht.
Ja, verstehe ich auch.
Ich müsste es jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie beweisen. Ich muss jetzt nicht sagen, ich bohre da jetzt so lange dran rum, bis ich zeige, dass es irgendwie geht. Sondern ich mache im Endeffekt, orientiere ich mich an Menschen, die es schon gezeigt haben.
Ah, super.
Und, tatsächlich ein französisches Projekt. Das sind wirklich tolle junge Leute, mit denen ich auch sehr eng in Kontakt bin, wo ich auch einige Ideen her habe, unter anderem auch diesen Garten. 6 oder 7 Jahre waren sie mit ihrem selbstgebauten Katamaran auf der Welt unterwegs und es war ein fahrendes Greenhouse. Sie haben Spirulina, sie haben Pilze auf diesem Boot gezüchtet und das sehr erfolgreich. Das sieht noch sehr wild aus bei denen und ich müsste jetzt so unbedingt nicht leben. Ich könnte auch darauf keine Filme produzieren und könnte auch keine Umweltprojekte umsetzen. Aber wenn man das in einen Rahmen bringt, den es ja auch schon gibt, es gibt vertikale Gärten, es gibt Hochschulen, die forschen ganz intensiv daran. Es gibt auch schon Firmen, die bauen wirklich funktionierende vertikale Gärten. Holländer sind sehr führend darin. Das heißt, bringe ich jetzt diese Low-Tech-Idee von den, ich nenne sie mal die Low-Techies aus Frankreich, bringe das von denen die Idee zusammen mit einem coolen Rahmen, der dann auch noch schick auf so einem Boot aussieht, dann habe ich den Garten.
Ja.
Und ich möchte dadurch, dass wir sind jetzt keine Veganer, ja, wir sind auch, ich glaube, im modernen Fachjargon sind wir, meine Frau und ich, sind wir Flexitarier. Wir essen alles im Endeffekt, wenn wir wissen, woher es kommt. Also ich finde dieses Wort furchtbar.
Ja, es ist alles so kompliziert geworden. Ne? Das ist so das, warum ich mich an ein Projekt wie deines nicht rantrauen würde, weil es mir, glaube ich, zu kompliziert wäre.
Da bist du wahnsinnig viel schlauer als ich.
Nein, ich habe ja totale Bewunderung dafür, dass du das machst. Wirklich. Also sich da reinzuknien. Denn ich bin ja auch kein Wissenschaftler oder Techniker und ich weiß ja auch nicht, wie recyceltes Alu funktioniert und so. Aber dass du dich da reinkniest und sagst so, nee, ich will beweisen, dass es geht. Ich finde das absolut bewundernswert. habe aber furchtbare Angst, hätte ich für mich, dass ich scheitere. Geht dir das nicht so?
Gute Frage. Also erstmal nochmal Dankeschön für die Blumen. Es ist schön, das zu hören, dass es gut ankommt. Also ich möchte keine Angst haben, obwohl vor allem hier ich muss echt sagen, in Deutschland, ist es schon schwieriger als in Amerika. In Amerika kriegt man ganz blinden, positiven Mut gemacht. Hier in Deutschland kriegt man schon immer erstmal das Aber zugeschmissen von allen Seiten. Ich möchte keine Angst haben, den Visionen und der Willenskraft was Neues zu schaffen oder motivierend Vorbild vielleicht für manche Leute zu sein oder Teil eines Movements zu sein, wirklich was zu verändern in der Welt. Ich möchte keine Angst haben, das anzugehen und groß zu träumen. Also meine Eltern, meine ganze Familie, die haben mir immer beigebracht, the sky's the limit. Und wenn es dir wirklich in den Kopf setzt und wenn du hart dran arbeitest, dann wird es auch funktionieren. Und ich glaube, alle Visionäre auf dieser Welt hätten, wenn die immer mit Angst zuerst an irgendwas rangegangen, hätten sie es nie gemacht.
Gebe ich dir total
hätten
recht.
Hätten sie nicht groß geträumt und sie hätten auch ganz ehrlich, für neue Entwicklungen oder auch für Innovationen, für Visionen, musst du verhältnismäßig risikofreudig und manchmal auch resistent gegen Nay-Sager erstmal
sein. Auf jeden
sein.
Fall.
Damit du überhaupt erstmal loslegst, weil ansonsten, wenn du dir die Hürden vorher alle anschaust, dann fängst du meistens nicht an.
Dann segelst du nicht nach Tahiti.
So sieht's aus, ja.
Das kann in die Hose gehen.
Also wahrscheinlich du auch damals auf deiner Tour, ne, 5 Wochen auf dem Meer, haben dir bestimmt auch viele Leute gesagt, hey Mann, das ist aber so gefährlich und das kann passieren und das kann passieren und das kann passieren. Ja, ja, hättest du dir das alles reingezogen, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, okay, nee, das kriege ich nicht geschissen.
Mhm. Und hätte ich gewusst, wie hart es wird, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht.
Da siehst du.
Und so geht's dir eventuell auch, ne?
Genau so ist es. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt in den letzten 1,5 Jahren wirklich richtig massiv an meine Grenzen gegangen, auch gesundheitlich. Hat dieses Projekt mich auch teilweise wirklich absolut an die Grenze getrieben, gesundheitlich, nervlich.
Verstehe ich.
Weil es schon sehr schwierig ist, auch bestimmte Sachen durchzusetzen, vor allem wenn du nicht reich bist. Also ich bin jetzt kein Millionär, der Knete zu verschenken hat. Ich bräuchte definitiv es wäre gut, ein paar Leute noch am Start zu haben, die für solche Visionen das nötige Kleingeld noch haben, das zu unterstützen oder beziehungsweise da mitmachen möchten und vielleicht mit ihrem Geld solche Projekte nach vorne zu treiben, ja, die auch wirklich nicht einfach nur Spaß sind, sondern die wirklich Veränderungen schaffen und die auch in der Öffentlichkeit, aus einem Bereich, aus dem ich ja auch komme, aus Öffentlichkeitsarbeit, auch da Sachen anbringen, die dann Veränderungen bringen, ja, und auch wirklich Motivation schaffen, in der Gesellschaft Sachen zu verändern, indem man zeigt, was zum Beispiel geht, mit Spaß und Lust und Abenteuerlust.
Genau, genau. Du hast anfänglich versucht, das Boot mit iJords in Hamburg zu bauen. Das ist dann aber irgendwie gescheitert und du bist bei einem Designer gelandet, einem Yachtdesigner Matthias Krenz. Erzähl uns mal auch von dieser Entwicklung, denn da sind ja auch viele Höhen und Tiefen dabei, bis du endlich einen Typen gefunden hast, der an deine Vision geglaubt hat und gesagt hat, so, wir bauen das, wir kriegen das hin.
Ich bin ja auch an dieses Projekt rangegangen als komplett Unwissender. Ich habe noch nie vorher ein Boot designt oder designen lassen oder entwickeln lassen. Viele Menschen, mit denen ich am Anfang gesprochen habe, darüber, was ich vorhab, haben gesagt, um Gottes Willen, fang diesen Prozess ja nicht an, der wird lange. Da habe ich gedacht, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Meine Güte, es kann.
Ja.
Ich habe einen tollen Typen wirklich kennengelernt, getroffen. Im Endeffekt sind wir uns über den Weg gelaufen. Das ist Matthias Krenz, unser junger, cooler Designer und Ingenieur, der die Huchu 50 jetzt mit uns designt und engineert. Das Tolle am Matthias und an Yachtdesign MK ist seine Firma. Das Tolle an ihm ist, er ist so wahnsinnig motiviert. Er bietet mir so eine 360-Grad-Service an. Also er hat sich alles angehört, was ich vorhab, und setzt dieses Konzept in diesem Boot wirklich krass um. Er hat ein wahnsinnig klasse Händchen für Design. Ursprünglich kam er, glaube ich, auch mal aus dem Autofeld, aus der Autodesignbranche, hat dann irgendwann mal umgesattelt und sich da professionalisiert und man merkt es immer noch. Das heißt, er hat ein klasse Designauge. Der Prozess, den er anbietet, er nimmt mich als Kunden wirklich bei der Hand und führt mich Schritt für Schritt durch diesen ganzen Prozess,
ja, lässt
mich daran teilhaben. Und das Tolle an ihm ist halt, dass es nicht direkt um den Profit geht. Also er ist natürlich eine Firma, er ist ein junger Designer, er macht das jetzt nicht umsonst oder ich kriege da jetzt auch keine Freebies, aber der Matthias stellt in erster Linie erstmal, er sieht das Potenzial dieses Projekts und stellt das an allererste Stelle. Und ich sagte ja bereits, dass die Yachtbaubranche echt ein Haifischbecken ist. Ich dachte immer, dass die Schauspiel- und Filmbranche ein Haifischbecken ist. Aber meine Güte, also Bootsbaubranche ist 10-mal schlimmer.
Ja, und teilweise auch mafiös, ne? Muss man halt auch sagen. Je nachdem, in welchem Land du dich bewegst.
Das, ja, so ist es. Es geht immer um die Knete. Es geht immer um, wer kriegt jetzt die Rechnung bezahlt. Und das ist immer das Erste. Und das lässt sich natürlich in einem Projekt, was ambitioniert ist, was wirklich mal was anderes sein soll, lässt sich natürlich scheitern eigentlich. Weil du, wenn du jetzt eben kein Millionär bist, der einfach mit Knete um sich schmeißen kann, das entzieht dem Projekt Geld. Im Moment ist nur mein privates Geld da drin, leider. Und das entzieht diesem Projekt Kapital direkt von Anfang an. Und es lässt einfach dieses Projekt in die Wand fahren. Und deswegen ist es so toll, jetzt jemanden zu haben, der erstmal ein knaller Design ausbringt. Wir veröffentlichen das jetzt auch auf, wir haben eine ganz coole Webseite gebaut, wo auch unser Vorhaben draufsteht. Wir haben jetzt noch das alte Design von Ayacht da drauf, die auch gute Arbeit gemacht haben. Also es ist eine saubere Arbeit, die Ayacht da macht. Aber der Matthias ist einfach der, he goes the extra mile. Und er ist wirklich, Yachtdesign MK hat mir auch die Möglichkeit gegeben. Ich habe gedacht, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch sehen, was das Boot nachher im Wasser kann. Also was von der Performance her ist mir ultra wichtig. Ich will nicht einfach so einen lahmen Kahn haben, der erst bei 20 Knoten lossegelt, sondern das muss ganz früh losgehen, damit wir keine Motoren brauchen. Und wir können es glücklicherweise mit technischen Möglichkeiten virtuell ins Wasser schon mal legen. Ist natürlich, das muss sich alles noch bewähren, wenn das Boot nachher im Wasser selbst ist und schwimmt und segelt und so. Aber wir können es trotzdem schon mal sehen, wie der Rumpf sich auch verhält, der schnell lossegelt, zügig ist, aber uns trotzdem dann im Innenbereich so viel Raum bietet, 10 Leute unterzubringen und Forschungsfilmprojekte und Abenteuerprojekte umzusetzen. Also wirklich das Boot, was alles kann. Und das hat er wirklich klasse gemacht.
Da sind wir bei dem Schlussthema, denn uns rennt natürlich schon wieder die Zeit total davon. Du möchtest ein Boot haben, mit dem du um die Welt segeln kannst, wo du aber auch gleichzeitig Filme drehen und produzieren und schneiden kannst. Glaubst du, dass du da vielleicht etwas zu weit gegangen bist mit deinen Ideen oder sagst du, nö, ich behaupte, es geht und ich beweise es?
Ich unterbreche dich sofort und sage, ne.
Ja, gut.
Ich verstehe, was du meinst. Es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die mir das immer wieder gesagt haben. Versuch nicht immer, alles in einen Pott zu packen. Und ich sage, doch, will ich aber. Weil ich glaube ganz fest daran, dass man die eierlegende Wollmilchsau schaffen kann. Und wir sind auf dem besten Wege dahin, das auch zu packen. Unser Layout, unser Design, die Materialien, die wir uns zurechtgelegt haben, zeigen, dass das genau geht. Wir haben den Platz dafür. Es wird gehen. Wir müssen es nur jetzt tatsächlich aufs Wasser bringen. Es ist jetzt der Zeitpunkt. Wir haben Werften abgeklappert. Wir haben wahnsinnig tolle, fähige Menschen gefunden, die mit uns auch das Projekt umsetzen können und würden. Wir müssen tatsächlich jetzt nur die richtigen Partner finden. Wir brauchen entweder jetzt noch den einen oder anderen richtigen Sponsor, der sagt, yes, für ein cooles mediales Marketingpaket unterstützen wir euch. Wir unterstützen euch auf den Forschungsprojekten, wir haben schon 5 Forschungsprojekte, die wir unterstützen möchten und dann auch werden. Da wollen wir Teil davon sein. Oder eben den Partner finden, der sagt, wir machen daraus ein Businessmodell, bauen mehr von den Booten, was ich auch toll finde, weil wir haben dieses Boot entwickelt. Nicht, dass es, wie gesagt, davon nur eine gibt auf dieser Welt, sondern...
Ja, lass es in Serie gehen, genau.
Total gerne, weil es ist jeder, ganz ehrlich, jeder Plastikeimer, der vom Meer verschwindet, ist gut. Ich kann es einfach auch nicht mehr sehen. Ich kann die ganzen Charterkisten nicht mehr sehen, die in Spanien, Griechenland, sonst irgendwo im Fernost entweder auf Müllhalden landen, auf Yachtfriedhöfen oder auf Schiffsfriedhöfen oder eben auf dem Meeresboot. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich kann es auch nicht mehr sehen, dass die immer noch gebaut werden, einer nach dem anderen. Und dann, dass das Ganze entschuldigt wird mit, wir können es ja recyceln. Das stimmt nicht.
Genau. Und tun sie auch nicht.
Nee, tun sie nicht. Man kann Sachen downcyclen, man kann sie thermisch recyceln, was ich auch Schwachsinn finde. Das einfach heißt verbrennen. Ich fände es klasse, wenn man es in Serie bauen würde. Vielleicht findet man den richtigen Partner, der sagt, yes, ich will daraus auch ein Business machen. Dafür sind wir bereit. Ja, sagen auch, hey, lass uns das gerne gemeinschaftlich machen. Wir haben ein tolles Design. Das Konzept von dem Boot steht. Ich habe mich über viele Jahre jetzt in wirklich viele Bereiche reingelesen. Du hast es eingänglich mal gesagt. Es ist nicht nur das recycelte Alu und die recycelnden oder beziehungsweise Naturfasern, sondern es geht bis zur Dämmung, es geht bis zur Elektrik, es geht bis zur Bodenverlegung, es geht bis zur Heizung. Also das Boot ist wirklich komplett durchdacht.
Kannst du verraten, von wie viel Geld wir reden?
Weißt du, ich komme vom Land. Und generell denkt man auf dem Land immer erstmal, wie man Sachen einfach machen kann, wie man Sachen abgespeckt machen kann, damit es eben nicht nur für reiche Leute ist. Das Boot wird jetzt kein Billow-Boot, was 200.000 Euro kostet, das ist völlig klar. Aber dieses Boot wird nicht 2, 3, 4, 5 Millionen Euro kosten in der Herstellung. Ich rede eigentlich nicht so gerne über Geld, aber der generelle Ansatz ist auch bei allem, was wir da machen, dass es eben preiswerter gemacht werden kann. Man muss es nur umdenken. Ich kann einen Wandbelag aus wunderschönem, schicken Edelholz machen, was ich dafür fällen muss. Oder ich kann einfach hingehen und schaue auf dem Schrottplatz oder beim Holzhändler, was es an altem Material irgendwo gibt. Ich habe auch noch eine Scheune voll altem Holz irgendwo rumliegen, was ich irgendwo mal gefunden habe. Was kann man daraus bauen? Wie kann man da einen Wandbelag vielleicht daraus machen? Damit wird es auch dann günstiger. Und ich glaube, wenn man generell an so ein Boot so rangeht, ein schickes Design, also es geht nicht darum, irgendeine Öko-Kiste zu bauen, die daher nicht schick aussieht, sondern es soll auch wirklich was hermachen. Das kriegt man hin, man muss dafür aber nicht ultra viel Geld ausgeben. Und das ist auch eins der Ansätze, die ich generell hatte, dass man eben auch bei allem versucht, in einem Preisrahmen zu bleiben, wo man wirklich sagt, wow, das ist definitiv konkurrenzfähig zu diesen ganzen Plastikeimern da draußen.
Ja, und das muss es ja auch sein, damit du eben am Ende sagen kannst, ich habe neu gedacht und neu gemacht. Und darum geht's.
Genau. Neu gedacht, neu gemacht, aber nicht nur für Leute, die jetzt ein wahnsinnig dickes Portemonnaie haben, sondern genau für die Leute, die auch sagen würden, ach ja, so ein Plastikeimer, den hätte ich auch mal ganz gerne. Ich würde ja auch mal ganz gerne segeln. Dass die auch sagen können, ach cool, da gibt's aber eine Alternative. Die kostet ja gar nicht so viel mehr oder die kostet ja gar nicht mehr. Dann nehme ich doch die bessere. Dann nehme ich doch die nachhaltigere und zirkulärere und besser für die Umwelt. Das ist, glaube ich, der Ansatz, wo man hinkommen muss. Vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, das ist mein Traum, das ist meine Vision, das hoffe ich. Jetzt weiß ich, dass es geht. Es braucht noch die nötige Unterstützung, damit es realisiert werden kann.
Vielleicht hört uns jemand zu und wer noch mehr Interesse daran hat, Daniel Rösler, Huchu, müsst ihr mal googeln, H-U-C-H-U. Das ist ein sagenhaftes Design, soweit das neue Design schon öffentlich ist.
Bis Mitte Januar ist es online.
Du bist auf dem genau richtigen Weg. Er ist nur holprig. Aber immer einmal mehr aufstehen, als man auf die Klappe fällt. Und dann irgendwann liegt dein Boot im Wasser und du hast etwas geschaffen, was vielleicht bisher noch keiner geschaffen hat. Ein wirklich sauberes Boot daraus zu bringen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
Ich danke dir vielmals. Ich danke dir auch, dass du mich hier eingeladen hast auf den Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und es freut mich sehr, wenn es andere Menschen auf dieser Welt gibt, die genauso motiviert solchen Projekten gegenübertreten. Vielen, vielen Dank für deine positive Energie.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.